Manchmal ist es ja mit Begegnungen so eine Sache. Da begegnet man jemand und dann ist es wie so ein Boom-Effekt. Und ab dem Moment ist irgendwie alles anders. Das kann so was sein wie Liebe auf den ersten Blick hier oben rechts, oben links. Man sieht jemand und irgendwie so wie so ein Boom-Effekt. Und es ist nachher nie mehr das Gleiche wie vorher. Mir ist eine andere Begebenheit eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Merkel begegnet diesem palästinensischen Mädchen, bumm, und Merkel hat nie mehr gleich über Flüchtlinge gedacht nach diesem Ereignis. War nicht alles gut, was sie gemacht hat, aber es war wie ein boah, nie mehr dasselbe nach dieser Begegnung. Was passiert da in solchen Begegnungen? Warum war Merkel so beeindruckt von diesem Mädchen? Warum ist der Schwan in den anderen verliebt? Was passiert da in dieser Begegnung? Warum verändert das schlagartig irgendwie alles? Irgendwie springt so ein Funke. Es wird auch wie so eine Beziehung, eine Verbindung gebaut. Es entsteht etwas zwischen den Menschen und irgendwie hat sich was verändert. Man kann es vielleicht auch gar nicht in jedem Fall so ganz genau beschreiben. In einem Moment irgendwie alles anders. Und manchmal passiert es auch mit Gott. Und das ist mein Anliegen auch für heute Morgen, eine solche Begegnung, die wir jetzt im Leben von Jakob gleich sehen werden und die wir zum Teil auch miterleben können. Selbst jetzt heute in diesem Gottesdienst oder in den Tagen, die jetzt kommen, in der nächsten Woche, eine Begegnung, die verändert. Ich bin ja in dieser Predigtreihe, Erik hat schon gesagt, durch das Leben von Jakob. Und erinnert euch, das letzte Mal hat es eigentlich geendet mit Scherben. Ich habe noch ein paar wieder mitgebracht. Erinnert euch daran, das Leben von Jakob hatte und hat viele Hochs und Tiefs und Schwieriges und Trauriges. Er hat sich immer so ein bisschen versucht durchzutricksen, durchzumogeln, durchzulügen, so ein bisschen betrügen, so irgendwie so durchzuschlängeln. Aber Jakob hat einerseits Scherben erlebt, wir kommen gleich nochmal drauf, aber er hat auch zweimal so richtige Erlebnisse mit Gott. Eines ist heute, das ist ein Traum, und auf ein anderes werden wir später nochmal kommen, da kämpft er eine ganze Nacht lang mit Gott. Das sind beides so richtige Wow-Erlebnisse, die Jakob mit Gott hatte und die sein Leben nachhaltig verändert und geprägt haben. Für 2018 haben Thomas und ich gesagt, für unsere Gemeinde ist es uns ein wichtiger Schwerpunkt, von unserer Beziehung mit Gott zu reden. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Beziehung untereinander, das Miteinander in der Gemeinde betrachtet. Und es ist uns wichtig, in 2018 wieder ganz neu eigentlich die alte Aussage, die alte Botschaft, Gott und ich, meine Beziehung zu ihm, mein Leben mit ihm, mein Reden mit ihm, mein Begegnen mit ihm. Wo ist diese Beziehung zu ihm? Im Sinne der Jahreslosung, die ja links von mir noch hängt, diese Quelle des lebendigen Wassers, die kommt aus meiner Beziehung zu unserem Herrn, zu unserem Gott und die kommt von diesen Begegnungen mit ihm, wie wir heute eine sehen werden. Und es ist mein Wunsch, wie gesagt, heute Morgen, dass ein bisschen was davon entsteht in euren Herzen und auch weitergeht die nächsten Tage von diesem Begegnen, das verändert. Wie gesagt, das Ende der letzten Predigt zum Thema Jakob waren Scherben. Er hat es ja fürchterlich gut gemeint, gar nicht gut gemeint, aber er hat gedacht, er wäre klug, tricksen, lügen, hin und her schieben. Was war das Ende? Ihr erinnert euch, er hatte es mit seinem Bruder komplett verscherbelt, also Scherben verscherbelt. Da waren alles kaputt an Beziehungen. Er hat ihn übers Ohr gehauen, betrogen, hat ihn um sein Erbe gebracht. Also die Beziehung zu seinem Bruder war total kaputt, selbst zu seinem Vater. Er hat ihn angelogen, hat ihn betrogen. Der Vater hat es rausgefunden und eigentlich war die Beziehung am Ende, auch mit seinem Vater Isaak. Selbst mit seiner Mutter, die so ein bisschen immer eigentlich die Komplizin war in diesen ganzen Tricksereien. Jakob muss fliehen, weil er Angst hat, dass sein Bruder Esau ihn umbringen könnte. Er flieht und wir wissen aus der Bibel, dass er seine Mutter, die er eigentlich sehr liebte, nie wieder sehen wird. Und selbst mit seinem Erbe, das er sich so ein bisschen ertrickst und erschlichen hat, es war vorbei. Er ist geflohen, er hat nichts mitgenommen, außer was er so tragen konnte. Und er hat eigentlich alles verloren und war kaputt. Beziehungen, sein Erbe, sein Geld, seine Familie, seine Herkunft, er musste weggehen. Eigentlich war sein ganzes Leben nur noch Scherben. Und erinnert euch, letztes Mal haben wir davon gesprochen, wie das ist, wenn wir Scherben zum Kreuz bringen. Und wie Gott aus Scherben, auch aus dem Leben aus Scherben, wieder Neues machen kann. Und darum soll es auch heute gehen, dass wir einen nächsten Schritt sehen im Leben von Jakob, wie es mit diesen Scherben weitergegangen ist. So geht Jakob weg und der Text geht dann so weiter in Vers 10, wer es mitlesen möchte, das ist 1. Mose 28. Jakob zog weg aus Beersheba, da hat er gewohnt mit seiner Familie und machte sich auf den Weg nach Haran, übrigens 1200 Kilometer laufen. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte, legte ihn zu seinen Häupten und legte sich schlafen. Denn die Sonne war untergegangen. Es ist irgendwie die Beschreibung seines Lebens. Es ist dunkel geworden um Jakob. Alles kaputt, alles zerbrochen, nichts mehr in der Hand. Er ist da auf dem Weg durch die Wüste. Das einzige Kopfkissen, das er finden kann, ist ein Stein. Vielleicht auch, um sich etwas zu schützen von den Tieren, die ja häufig dann gerade in der Nacht ihre Jagdzeit hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch müde und irgendwie erschöpft war von seinem Marsch. Und so setzt er sich hin und sagt, die Sonne war untergegangen, ich gehe schlafen. Wir müssen uns das mal vorstellen, alles was er hat, ist ein Stein als Kopfkissen. Und eigentlich hatte er noch gar nicht so lange davor den Segen von seinem Vater Isaak gesagt bekommen, dass er zu einem großen Volk werden soll, dass er zu einem Segen werden soll für viele andere Menschen, dass er der Erste in seiner Familie sein soll. Ich kann uns das nochmal lesen. Kapitel 28, Vers 3 und 4. Der allmächtige Gott segne dich, sagt sein Vater Isaak zu Jakob. Der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich und du werdest ein Haufe von Völkern und gebe dir Segen, den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest dieses Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Eine Wiederholung auch des Segens, den Gott schon Abraham gegeben hat, Abraham Isaak, und Isaak gab ihn weiter an seinen Sohn Jakob. Mit diesem ganzen Segen ist er im Prinzip gesegnet worden und jetzt steht er da und hat einen Stein als Kopfkissen und sagt, die Sonne ist untergegangen. Es ist dunkel geworden. Er, so der Behütete, ich habe letztes Mal gesagt, so ein bisschen Weichei-mäßig der Jakob, er liegt hier in der Wüste mit einem Stein und schläft. Und vielleicht kann der ein oder andere so ein ganz kleines bisschen auch mitempfinden mit dem Jakob in dieser Situation. Vielleicht kennst du das, die Sonne ist untergegangen, ist dunkel geworden, kalt geworden, wie vielleicht heute Morgen im Raum hier, unangenehm. Die ganzen Hoffnungen, die Wünsche, die Träume zerplatzt wie so ein Ballon. Es läuft nicht alles so glatt und einfach. Vielleicht manche Dinge zerbrochen, nicht mehr zu kitten und wieder gut zu machen. Vielleicht Beziehungen, vielleicht Krankheit oder Gesundheit, davon haben wir vorher im Gebet ja schon gehört. Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen, wie der Jakob, die du eigentlich bereust, aber die Konsequenzen sind da und lassen sich auch nicht so einfach ausräumen. Die Sonne war untergegangen über Jakob. Und als er so schläft, so einschläft auf diesem Stein, war offensichtlich so müde, dass er trotzdem schlafen konnte, passiert Folgendes. Und ihm träumte, also Jakob hat, während er da schläft, einen Traum. Und er sieht drei Dinge in diesem Traum. Siehe, eine Leiter, das ist das Erste, was er sieht, stand auf der Erde und die rührte mit der Spitze in den Himmel. Und siehe das Zweite, was er sieht, also nicht nur eine Leiter, sondern siehe das Zweite, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Also könnt ihr euch vorstellen, irgendwie eine Leiter, manche übersetzen das auch mit Stufen, die Elberfelder sagt, man könnte es auch so übersetzen, also ein Weg, eine Rampe, eine Stufe, eine Leiter, die von Jakob bis in den Himmel reicht. Auf dieser Leiter, das ist das Zweite, sieht der Engel auf und runter gehen. Und das Dritte, und der Herr stand oben darauf, auch hier wieder andere sagen, stand daneben, kann man vielleicht unterschiedlich übersetzen, aber ist eigentlich nicht so wichtig. Auf jeden Fall war der Herr da bei dieser Leiter und bei Jakob und sprach, und jetzt wird der Segen, den ich gerade vorher vorgelesen habe, fast wieder noch einmal wiederholt. Gott sagt zu zu Jakob in diesem Traum, ich bin der Herr, dein Gott, oder der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Er hat noch nicht mal eine Frau. Seine Nachkommen wie Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen, wovon noch keine Spur da war, sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Dieser Segen, wie gesagt, eine Art Wiederholung auch des Segens an Abraham, Isaak und jetzt zu Jakob. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, Vers 15, wo du hinziehst und dich wieder hierher bringen in dieses Land. Jakob war ja unterwegs nach Haran zu seinem Onkel Laban, um dort eine Frau zu finden. Ich habe gesagt, etwa 1200 Kilometer Marschweg. Und Gott sagt, ich will dich wieder hierher zurückbringen, da wo du gestartet bist, zu diesem Ort, wo er auch diesen Traum hat. Und ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt hatte. Nun, in der Bibel sind Träume nicht so, wie wir das vielleicht heute in der westlichen Welt verstehen, so man verarbeitet die Realität und so ein bisschen was Abstruses und Komisches. Biblisches Verständnis von Träume heißt, ist immer, da spricht jemand ganz konkret und in diesem Fall spricht Gott. Und genauso hat es auch der Jakob verstanden. Der hat nicht gesagt, oh, ich habe da so komische Gedanken gehabt, sondern es war ihm klar, im Traum oder im Schlafen hat Gott zu ihm gesprochen, nämlich genau so, mit diesen beiden Bildern, der Leiter und dem Engel und auf der anderen Seite Gott, der diesen Segen noch einmal wiederholt hat, den er von seinem Vater Isaak ja schon gehört hatte. Nun, Jakob ist ja weg von seiner Mutter, die ihn immer so ein bisschen behütet und bewacht hat. Er ist weg auch von seinem Vater, so als Patriarch vielleicht eine gewisse Macht hat. War eigentlich ziemlich einsam da in der Wüste, Stein als Kopfkissen. Und vielleicht hat es das auch gebraucht, dass Gott so zu ihm reden konnte. Dass er diese Begegnung, jetzt sind wir wieder bei diesem Begegnen, diese Begegnung mit Gott haben konnte. Vielleicht dieses ständige Einflüstern der Rebekka, jetzt mach doch dieses, mach doch jenes, geh da hin, so kannst du dich durchtricksen. Vielleicht war es gut für den Jakob, das mal nicht zu haben und einfach er allein in der Wüste und da ist Gott und er begegnet ihm. Vers 13 und 15 ist dieser Segen, den Gott noch einmal hier ihm wiederholt. Er sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen, du wirst das werden, es wird etwas entstehen, was dein Vater Isaak dir auch gesagt hat, du wirst es noch erleben. Ich, Gott, das ist wie wenn Gott ihm das so sagen würde, du bist im Moment in Schwierigkeiten. Es ist im Moment nicht toll für dich, Scherben, alles kaputt, eigentlich sein ganzes Leben durcheinander. Und Gott sagt, ja, das ist im Moment die Situation, aber das hier ist das Ziel. Wie Staub auf der Erde, Westen, Osten, Norden, Süden, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Vielleicht kennst du das vielleicht und ich habe vorher schon gesagt, manche können sich vielleicht ein kleines bisschen identifizieren, auch mit der Lebenssituation von Jakob hier. Irgendwie einsam in der Nacht, es ist dunkel geworden. Du wünschst dir eigentlich diese Gegenwart mit Gott oder dieses Zusammensein mit Gott. Du wünschst dir Gottes Handeln und Eingreifen. Wir haben vorher im Gebet von Familie Spindler gehört mit der Selina, wo wir seit langer Zeit beten. Wir wünschen uns Gottes Eingreifen und Gottes Handeln. Es ist toll zu sehen, dass er das auch wirklich tut. Vielleicht, wie ich sagte, Scherben in unserem Leben wie beim Jakob. Und wir wünschen uns eine Begegnung mit ihm. Wir wünschen uns Gottes Eingreifen. Und was sieht nun Jakob in diesem Traum? Wir haben es vorher gesehen. Er sieht Gott. Und als er aufwacht, sagt er Folgendes. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stelle und ich wusste es nicht. Ich finde den Vers eigentlich ein Hammer. Jakob hat diesen Traum von dieser Leiter, von dieser Rampe in den Himmel, sieht die Engel rauf und runter gehen. Gott wiederholt den Segen für ihn noch einmal. Er wacht auf und sagt, es kommt dieser Boah-Effekt. Hier war Gott und ich wusste es nicht. Jakob meinte, er wäre alleine. Nur ein Stein als Kopfkissen, irgendwie alles kaputt, Familie, Vater, Mutter, Bruder, alles im Konflikt. Und er sagte, in diesem Traum ist mir eines bewusst geworden, Gott war da an dieser Stätte, aber mir war das gar nicht bewusst. Ich wusste es gar nicht, es war mir gar nicht klar, dass Gott hier ist. Engel gehen rauf und runter an dieser Leiter. Und es ist interessant, dass das Erste ist, was gesagt ist, dass die Engel hochgehen. Das heißt, gehen hoch und runter. Das heißt, die Engel müssen da gewesen sein. Sie waren bei Jakob, als er hier in dieser Situation war. Und das Bild der Engel, die auf und runter gehen, die Leiter, heißt es ja, die Spitze reicht bis in den Himmel. Das ist wie, der Himmel ist offen. Die Beziehung zum Himmel ist da. Gott ist da. Oh, jetzt habe ich gedrückt aus Versehen. Gott ist da, aber er wusste es nicht. Es war ihm nicht bewusst. Der Himmel ist offen. Gott möchte Kontakt, Gott möchte Begegnung mit ihm haben und ihm war es gar nicht bewusst. Es wird noch unterstrichen durch die Aussage von Jakob viele Jahre später. Ich springe jetzt ein bisschen in die Lebensgeschichte von Jakob. Jakob geht diese 1200 Kilometer, findet zwei Frauen, gründet eine Familie, wird sehr reich, kommt zurück, schließt wieder Frieden mit seinem Bruder Esau und dann kommt er an diese Stelle noch einmal zurück, wo er diesen Traum hat, die er übrigens Bethel nennt, Haus Gottes, diese Stelle. Und dann sagt er rückblickend nach vielen Jahren über diese Begebenheit, er sagt, lasst uns aufbrechen nach Bethel, das ist der Ort, an dem er diese Leiter gesehen hat, dass ich dort einen Altar errichte, dem Gott, der mich, und jetzt kommt es, so sieht er diesen Traum, der mich erhört hat zu meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal. Da war Gott und ich wusste es nicht. Und im Rückblick sagt er dann, klar, dieser Gott war mit mir. Diese Begegnung mit Gott in diesem Traum hat ihn dermaßen verändert. Dieser, boah, Mensch, hier ist Gott. Ich wusste es ja gar nicht. Und er sagt, und er war von dem Moment an auch mit mir auf dem Rest meines ganzen Weges. Gott ist gegenwärtig. Er ist da. Er ist mit Jakob gegangen. Ihr wisst, dass Elohim, Elroi, der Name für Gott ist. El ist eigentlich Gott. Der Jakob sagt diesem Ort nun Bethel, Haus Gottes. Wenn wir in Vers 17 von unserem Text in Kapitel 28 lesen, da sagt Jakob, und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, nachdem er diesen Traum hatte mit dieser Leiter. Und er sagt, wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Bethel, Haus Gottes. Hier ist das Haus Gottes. Hier ist die Pforte des Himmels. Sagt Jakob, ich war an der Pforte des Himmels. Ich habe Gott gesehen, ich habe Verbindung mit ihm aufgenommen, Begegnung hat stattgefunden, es war wie der Himmel ist offen, ich habe Beziehung zu meinem Gott. Er redet mit mir, er ist hier, auch wenn ich es nicht gemerkt hatte, aber er war tatsächlich da und war auch den Rest meines Lebens hier. Was ist die Geschichte, der geschichtliche Hintergrund für diese Leiter? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, ich gebe euch ein zweites Wort, das mit El endet. Das heißt Babel. Babel heißt Tor Gottes. Wir sind an Bethel, wo Jakob diese Leiter sah, aber das, was mitschwingt natürlich, ist Babel. Babel oder andere sagen Babylon, was heißt Tor Gottes. Bab, Tor Gottes, Babel. Was war das Ziel dieses Turms? Wurde gebaut auf der Erde und das Ziel war bis zur Spitze in den Himmel. Genau das, was hier der Jakob an der Leiter gesehen hat. Die Menschen damals haben es aus zwei Gründen getan. Die haben gesagt, wir möchten uns einen Namen machen. Und zum anderen haben sie gesagt, dass wir nicht zerstreut werden. Der Gedanke war, wir gehen zu Gott. Wir müssen hier den Himmel erreichen. Wir bauen etwas und die Spitze soll bis zum Himmel gehen. Wir wollen etwas sein, eben uns einen Namen machen, aber der Gedanke war auch, wir erreichen den Himmel. Wie viele Weltreligionen tun genau das? Ich muss irgendwie zu Gott kommen. Fasten, beten, Almosen, ich muss irgendwas tun. Ich muss gut sein, dass ich im nächsten Leben eine Stufe weiter bin. Ich komme irgendwie zu Gott. Babel, ich muss mir das Tor zu Gott erarbeiten. Ich baue das irgendwie. Und wie anders war es bei Jakob, das hat auch den Himmel erreicht. Es war einfach da, während er geschlafen hat. Er hat es ja noch nicht mal erwartet. Er sagt, ich wusste es ja gar nicht. Und auf einmal kommt dieser Traum, die Verbindung zum Himmel. Ein Kommentator sagt, deshalb ist eigentlich Jakob ein ganz gutes Beispiel, ein Lebensbeispiel für Gnade. Das hier ist, ich baue mir das, ich erreiche den Himmel. Babel, ich mache mir das Tor zu Gott. Jakob erlebt Bethel. Gott kommt zu ihm. Die Engel gehen rauf und runter. Gott segnet ihn. Er hat alles gar nicht vorgehabt. Er wollte nur schlafen, war müde. Stein als Kopfkissen. Und da kommt Gott. Boah. Er begegnet Gott. Es gibt noch ein drittes El, das da dazugehört. Immanuel. Das heißt die Gegenwart Gottes. Bethel, Haus Gottes, Babel, Tor Gottes. Immanuel, die Gegenwart Gottes oder anders übersetzt, Gott mit uns. Der Himmel kommt auf die Erde. Der Himmel ist offen. Die Brücke zwischen Himmel und den Menschen durch den Immanuel. El, die Gegenwart Gottes, Jesus Christus. Die Treppe die Leiter, die Jakob sieht, ist wie ein Bild für Jesus Christus. Er muss nicht bauen, er muss nicht Gott erreichen und sich anstrengen, dass er es irgendwie schafft, sondern Immanuel, die Gegenwart Gottes, Gott mit uns, kommt zu uns. Und vielleicht sagen wir dann manchmal fast wie mit Jakob, Gott war da und ich wusste es nicht. Jesus ist gestorben, er hat die Brücke zwischen dem Himmel und den Menschen überwunden. Er hat die Trennung, die Kluft, die ist zwischen den Menschen und Gott. Diese ganze Kluft hier hat er überwunden, indem er zu uns kam. Mensch wurde, für uns gestorben ist am Kreuz und für uns den Weg zum Vater freigemacht hat. Lest mal Johannes 1, 51. Jesus selber übernimmt das Bild von dieser Brücke oder von diesem Steg zum Himmel. Er sagt hier, Johannes 1, Vers 51, und er spricht zu ihnen, das ist Jesus Christus, der spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen, Spitze geht bis in den Himmel, und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Jesus Christus selber, der Immanuel, nimmt dieses Bild, der Leiter zum Himmel und sagt, das bin ich. Ich, der Immanuel, bin gekommen. Ich bin die Erfüllung von Bet-El und Bab-El, dass ihr versucht, selber zu Gott zu kommen. Das könnt ihr euch abschminken, das wird sowieso nie funktionieren. Ihr werdet nie zu Gott kommen. In Gottes Augen können wir nicht Gutes mit Schlechtem ausgleichen und vielleicht gerade so noch irgendwie den Weg zum Himmel schaffen. Der Weg zum Himmel kommt durch den Immanuel. Zum Schluss noch dieser Geschichte, wie reagiert Jakob jetzt? Also er hat diesen Traum gesehen, er hat es auch verstanden, Mensch, Gott war da. Ich wusste es zwar nicht, aber ich realisiere es jetzt, Gott war da. Was tut er jetzt? Hier in Vers 17 geht es weiter. Drei Dinge tut er, oder eigentlich vier. Und er fürchtete sich und sprach, wir haben den schon gelesen, den Vers, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, ist Bet-El, und hier ist die Pforte des Himmels, Leiter bis in den Himmel, die zu ihm kommt im Traum. Und Jakob stand früher morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl darauf. Und er nannte die Stätte Bet-El, also hier Haus Gottes, Bet-El. Vorher hieß die Stadt Luz. Was macht Jakob? Er nimmt den Stein und gießt Öl da drauf. Einen Steinhaufen kennen wir vielleicht noch von Asterix, irgendwie mit den Obelix und den Steinen rumtragen. Steinhäufchen bedeuten uns nicht so fürchterlich viel. In der Bibel ist es ein Bild, das immer wieder vorkommt, dass als Erinnerung Steinhaufen gemacht werden. Euch fällt vielleicht das berühmteste Beispiel ein. Volk Israel geht durch den Jordan, sie nehmen Steine mit aus dem Jordan, auf der anderen Seite machen sie so einen Steinhaufen. Wir in Deutschland würden sagen, was, Obelix oder was, Steine. Für damals war das ein klares Symbol für Erinnerung. Es ist ein Ort der Erinnerung. Wir machen diese Steine, um uns zu erinnern. Es war praktisch ein Denkmal. Vielleicht kann man sogar sagen, ein Dankmal. Also eine Erinnerungsstätte, Gott zu danken dafür, dass er geholfen hat. Also wenn du jetzt einen Stein bei dir in den Vorgarten stellst, bis heute Morgen hätte ich gedacht, du bist Obelix-Fan. Jetzt weiß ich dann, dass wir Gott zusammen danken wollen, wenn in deinem Garten irgendein Steinhäufchen steht. Vielleicht hast du auch noch nicht dazu gekommen, den Hof zu pflastern, aber ihr versteht, also Steinhäufchen, Steine aufeinander als Zeichen für die Erinnerung an Gottes Gnade und Gottes Hilfe. Und im Fall von Jakob ist es so, als er dann viele Jahre später wieder zurückkommt, baut er tatsächlich an diesem Ort ein Haus für Gott, ein Bet-El, ein Gotteshaus, so eine Art Tempel oder eine Stätte, wo er Gott anbetet. Vielleicht können wir uns auch den Gedanken mitnehmen, wie für uns solche Steinhäufchen aussehen sollen. Es ist komisch, im Garten einfach so ein Steinhäufchen zu machen oder auf dem Schreibtisch Steine. Und dann, was ist das? Vielleicht ist heute was anderes. Vielleicht ist heute so ein Post-it-Zettelchen, wo irgendwas draufsteht, das mich erinnert, Gott zu danken. Ich weiß nicht, was jetzt mit Selina als Erinnerung für Gott hat gehandelt und es ist ein Grund zu danken. Ich erinnere mich gut, als damals Melissa ihre OP hatte, wir hatten dann viele Stunden, während sie in der Narkose war, ich und haben uns überlegt, was tun wir, sind immer Schuhe einkaufen gegangen, einfach irgendwie uns beschäftigen. Ich habe die Schuhe heute noch, obwohl das jetzt 12 Jahre her sind. Das ist für mich so ein Steinhäufchen. Also die Schuhe sind für mich eine Erinnerung, nicht weil die Schuhe wichtig sind, sondern Gott hat geholfen, Gott hat eingegriffen, Gott hat gewirkt. Wir kennen eine Familie, die hat so ein Dankesglas. Finde ich auch eine nette Idee. Sie werfen jedes Mal, wenn so etwas passiert, was, wo sie sagen, Mensch Gott, vielen Dank. Sie werfen ein Zettelchen rein und ab und zu so im Familienkreis nehmen sie dieses Glas und ziehen die Zettelchen wieder raus und schauen sich es an und sagen, Mensch, Gott hat gewirkt. Und fast ein bisschen mit Jakob, Gott war hier und ich wusste es gar nicht. Das war mir gar nicht so bewusst mehr gewesen, aber Gott war hier und hat eingegriffen. Der Jakob gießt übrigens Öl auf das Steinmal. Was denkt ihr, was das vielleicht bedeuten könnte? Öl, hätte auch Wasser drauf gießen können. Das Besondere von Öl ist, es separiert sich immer wieder vom Wasser. Ihr wisst das, wenn man irgendwie Öl und Wasser zusammenmischt, das Öl geht immer weg. Man kann schütteln, dann wird es so ein bisschen mayonnaise-mäßig, aber am Schluss separiert sich es wieder und man hat das Öl obendrauf. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit hier die Symbolik. Das Öl ist getrennt. Es ist separiert für Gott, herausgenommen für Gott. Nicht einfach ein normaler Stein, wie es halt Millionen von Steinen so in der Wüste gibt, sondern dieser Stein, Öl drauf, der ist für Gott. Das ist mein Dankmal, mein Denkmal, meine Erinnerung an Gottes Hilfe. Und dann am Schluss sagt der Jakob noch, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, zu einem Dankmal, Denkmal, das soll ein Gotteshaus werden, das ist passiert später. Und vor allem, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das ist wie so eine Art Gelübde, das der Jakob hier gibt und sagt, und wenn ich auch hier zurückkommen werde wieder, wenn du mich wirklich jetzt begleitest und es mir gut geht, dann möchte ich den Zehnten von allem geben, was ich habe. Wir wissen ja, dass im Alten Testament der Zehnte sich vor allem auf das Ergebnis oder den Ertrag vom Boden bezieht. Und ich habe mir überlegt, wenn wir das bei uns tun würden, was der Boden bei uns so hergibt, auf uns ein paar wenigen Quadratmetern, das wäre, glaube ich, so ein halber Rhabarberstängel und ein paar Minzeblätter. Das wäre unser Zehnter. Das bringt der Boden in Benningen her. Wahrscheinlich ist es hier ein bisschen anders gemeint. Ich möchte dir Danke sagen. Es ist ja ein Dankmal. Ich möchte Gott geben, was ich habe. Der Zehnte ist sicher kein schlechter Anhaltspunkt, auch wenn er im Neuen Testament nicht so als Regel gesehen wird wie im Alten Testament. Aber Jakob tut das. Der sagt, ich mache mir hier ein Denkmal und ich verpflichte mich, wie Art Dankeschön zu Gott, meinen Zehnten zu geben. Paulus, der im Neuen Testament dann sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott gern, das ist ja auch gedacht als Danke, als Antwort auf das, was Gott uns gibt. Nicht, dass wir mit den 10% uns irgendwie Babel zum Himmel bringen, sondern Bethel, es ist Gottes Haus, ich darf ihm geben, was ich kann. Ich möchte zusammenfassen nochmal die Geschichte anhand von 3 Punkten. Denn die Sonne war untergegangen. Die Szene, die Situation für Jakob. Allein auf dem Weg, ohne seine Herkunftsfamilie, ohne irgendein Haus zum Schlafen, alleine unterwegs. Einsamkeit. Und du kannst es vielleicht nachvollziehen, wenn die Sonne untergeht. Er erlebt die Gegenwart Gottes, dieses Boah, Leiter in den Himmel, Himmel offen, Bezug zu Gott, Gott begegnen. Ich wusste es gar nicht, war mir gar nicht bewusst, dass du da bist, Gott. Ich möchte das mitnehmen. Und er richtet auf ein Steinmal, gießt Öl darüber, als Erinnerung, es nicht zu vergessen, dass er Gott begegnet ist und dass Gott zu ihm gesprochen hat und ihm geholfen hat. Marilus hat uns immer wieder mal den Satz gesagt, dass eine Seelsorgerin ihr gesagt habe, und mir ist das geblieben, wenn ich einen Bibeltext lese und eine Zusage von Gott lese, dann kann ein Steinmal auch einfach sein, ich sage, und das gilt mir heute, ich nehme das jetzt, das gilt jetzt für mich, diese Zusage, diese Verheißung Gottes, sie gilt für mich. Egal an welcher Stelle du dich jetzt gerade befindest, vielleicht am Untergehen der Sonne, vielleicht da, wo du denkst, Mensch, ich bin Gott begegnet. Da war etwas, da hat mich etwas verändert. Vielleicht war es mir gar nicht bewusst, aber Gott war da. Oder dass du schon zeitlich gesehen dahinter bist und sagst, und ich möchte Gott dafür danken. Ich möchte mich daran erinnern, ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte immer wieder darauf zurückkommen, auf diese Begegnung mit ihm. Wir beten. Jesus, manchmal befinden wir uns wirklich wie so in der Wüste, wo die Sonne untergegangen ist und es dunkel geworden ist. Um uns herum einsam. Pläne und Träume zerplatzt. Hoffnungen nicht erfüllt. Wünsche nicht in Erfüllung gegangen. Wir fühlen uns wie Jakob, vielleicht gerade noch ein Stein als Kopfkissen. Herr, wir möchten dir begegnen in dieser Situation. Wir möchten den Himmel offen sehen. Wir möchten die Beziehung zu dir erleben. Wir wissen, dass wir das nicht selber machen können. Aber wir danken dir, dass wir es auch gar nicht selber machen müssen, sondern dass du kommst, dass du, wie beim Jakob, sogar im Schlaf, im Traum, ihm begegnet bist. Wir möchten dir begegnen, heute Morgen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden. Wir möchten erleben, wie du uns veränderst. Vielleicht ist es so ein Begegnung mit dir. Vielleicht auch ganz, ganz kleine und leise Schritte mit dir. Aber du bist da. Du hast uns nicht vergessen, auch in unseren Scherben und unserer Not, weil du da bist. Und wenn du geholfen hast und hilfst, dann möchten wir das nicht vergessen. Wir möchten es festhalten, wir möchten an deinen Verheißungen festhalten, wir möchten uns darauf verlassen. Sie sollen gelten für uns, weil sie dein Wort sind und zuverlässig sind. Vielleicht kein Stein im Vorgarten, aber ein anderes Teil oder irgendeine Erinnerung an das, was du getan hast für uns. Und wenn wir diese Steine zusammentragen würden im Laufe unseres Lebens, dann wäre es ein Riesensteinhaufen mit Erinnerungen, wo du treu warst, wo du da warst, auch wenn wir es nicht gewusst haben oder uns nicht bewusst war, wo du uns begleitet hast, wo uns du getragen hast und wo wir rückblickend uns daran erinnern können und sagen, danke Gott für deine Bewahrung, für deine Hilfe, für dein Durchtragen, für deine Heilung, für das, was du geschenkt hast an Neuem, an Hoffnung, an Zuversicht. Unser Herr, wir möchten mit dir in diese Woche gehen, mit neuem Mut bei dir zu bleiben und mit dir zu gehen und dir zu begegnen, den Himmel wirklich offen zu sehen, die Engel rauf und runter auf der Leiter im übertragenen Sinn in unser Leben hineinsprechen lassen und in der Verbindung mit dir leben. Habt du Dank für das Vorbild von Jakob. Amen.